So, Peoples.
Back in the house.
Es ist die Folge 41 von Axel MV.
Wir und die Musikwelt.
Und ihr hört, da lacht jemand im Hintergrund. Und das ist nämlich unser heutiger Gast. Wir sind in Österreich. Wir befinden uns in Österreich. Wir befinden uns im Pitztal. Und werden gerade bedient. Jetzt kann ich es nämlich schon sagen. Der Massimo unterschreibt gerade. Massimo Buonanno sitzt mit uns hier.
2000 Euro. Mann, nur weil ich Schweizer bin. Was ist denn da los?
Wir haben einen Kaffee bestellt. Also. Wir sitzen im Pitztal in Österreich, weil wir morgen dort ein Closing wahrscheinlich, ja. Oder ein,
ich kenne mich da gar nicht aus, ich war noch nie auf der Piste. Also ich einmal mit einer Band.
Es ist kein Opening, da liegt ja schon Schnee.
Also.
Sondern wir sind ja im Frühjahr, wir spielen da morgen mittags mit Gregor und Max Giesinger zusammen ein Doppelkonzert. Ja. Und wir haben heute mit Max Giesinger und mit Gregor das Programm geprobt. Und jetzt haben wir frei. Und während die anderen auf der Piste sind, sitzen wir mit Massi hier. Der Massi, seines Zeichens, Schlagzeuger, Produzent. Aus der Schweiz?
Aus der Schweiz.
Wo genau aus der Schweiz?
Tja, wo genau? Lebhaft, wohnhaft, wie sagt man?
In deinem Fall beides.
Beides. am schönen Bodensee.
Auf der Schweizer Seite.
Auf der Schweizer Seite, genau, in einem kleinen Dorf in Ermatingen. Da bin ich zu Hause.
Wie der feine Herr.
Aber du bist eigentlich italienischer, halb italienischer.
Genau, Papa ist Italiener, Mama ist Schweizerin, aber aufgewachsen in der Schweiz. Ja. Aber zweisprachig, also ich habe alles durchgemacht.
Und du hast früh mit Schlagzeug angefangen, bist dann irgendwann rüber in die Staaten gegangen. Mhm, genau. Wie war das? Wann war das für dich?
Das war, also fast forward, ganze History, das war dann irgendwie Stipendium bekommen für Drummers Collective in New York. Durch verschiedene Wettbewerbsteilnahmen. Dazu gab es noch diese Drummer-Wettbewerben überall. Ja. Ich glaube, das kennt ihr auch noch sogar noch. Wie hieß dieses Drums Only? Gab es auch diesen Best European Musician Contest da? Ich glaube, in Koblenz ist doch war das der Musikland, genau. Genau, es war so die Zeit, es war um die 99, 2000er da, genau. Und habe da diverse Wettbewerbe gewonnen und habe ein volles Stipendium bekommen, um nach New York zu gehen, ins Drummers Collective. Das ist nur eine Schlagzeugschule. Also speziell auf Schlagzeug ausgerichtet, war da ein Jahr lang und danach zwei Jahre später habe ich ein Stipendium bekommen, um nach Berklee College Music, genau, ans Berklee College Music zu gehen.
Wie lange warst du?
Da war ich 4,5 Jahre da am College und wollte danach eigentlich so wirklich American Dream, ab nach L.A. Nashville war damals gar nicht so cool für mich. Mittlerweile denkst du, hey, wieso? Aber ich kannte das gar nicht, ehrlich gesagt. Aber so L.A. war so der next one.
Das war damals auch ein bisschen kleiner, wie es heute ist, glaube ich, Nashville. Ne?
Ja, schon, aber irgendwie, ich glaube, für uns, ich glaube, also wir, wenn ich sagen...
Wir haben das später erst kapiert.
Genau, wir haben das erst später irgendwie gecheckt, was das überhaupt, also Songwriting und grundsätzlich so Musik, was da abgeht. Und deswegen war das für mich das Thema damals so, nee, so Country Music und so, was ist das denn? Das kannte ich gar nicht.
Für mich war es so in der Zeit, man hat quasi noch so diese Grunge-Zeit in den Knochen gehabt so. Und dann war irgendwann Early 2000er und erst so 2004, 2005 war für mich so das erste Mal klar, ey, in Nashville ist nicht nur Country, sondern da geht es irgendwie richtig ab mit Studioszene und Singer-Songwriter auch und so weiter.
Da ist immer noch ein Hotspot, also ich sage jetzt immer noch, ja, halt gegenüber anderen Städten, was man, ich jetzt weiß aus vielen amerikanischen Freunden, wissen wir auch so aus der Szene, viele Europäer gehen ja auch nach Nashville mittlerweile, um Songwriting zu machen.
Ja.
Aber es ist halt da passiert es noch, da ist irgendwie halt, also klar, es ist hart wie überall, aber ich glaube, da ist irgendwie schon noch so the real deal, ne? Mit Studio, mit Labels, mit ganz viel Live-Musik, mit allem für uns Musiker, Nerds, Equipment, Gear, da geht es voll ab, war jetzt auch schon ein paar Mal da, bin schon impressive. Aber damals war halt L.A. war so the next, ich dachte, du musst ja nach L.A., ich will ja Studiomusiker, ich will ja touren mit dem Groß, dann muss ich nach L.A. Das war halt damals noch das Thema.
Und hast du das gemacht?
Nee, ich bin dann parallel, wenn es wieder zurückgeht, ich habe dann Gregor Meile kennengelernt. Vorher, viel vorher. Und wir waren halt immer im Kontakt und habe auch immer wieder mal mit ihm gespielt. Und während meiner Studienzeit am Berklee habe ich das Telefon bekommen von Seven. ein Schweizer Künstler, ob ich mit ihm auf Tour komme. Und,
ach so.
Genau. Und da war so parallel, nachdem ich fertig war, so, okay, keine Kohle mehr, statt jetzt nach L.A. irgendwie für nix, mit nix, komm, ich geh's da mit. Und das war, glaube ich, Sing My Song, Gregor, war 2014? 14 war das, ne?
Ja.
Genau. Und da war es ja schon vorher klar, dass er da geht. 2013, glaube ich, war das. Da die berühmte Story mit, wir sind da gesessen und haben ein Eis gegessen. Also das stimmt tatsächlich,
an
die
den
Story.
Schaffhausener Heim.
Genau, das stimmt wirklich. Das ist, ich fahre da auch, ja, wenn ich zu Hause bin, fahre ich immer wieder mal vorbei. Ist ja schon.
Die Story ist, ihr habt da gesessen und dann kam der Anruf von Xavier Naidoo.
Genau, ja. Genau. Also noch vorher war die Story halt so, hey, es läuft da nichts. Ne? Und und ja, und Xavier, man kennt sich natürlich. Und dann kam tatsächlich das Telefon. Das war die allererste Sing My Song Staffel, da kannte ich gar nichts. Und da kannte ich euch noch gar nicht, ja. By the way.
Genau.
Aber Dominik natürlich. Mhm. Und dann war es echt lustig, so irgendwie so Gregor auch da, hey, ich gehe nach Südafrika mit.
Man muss für die Leute, die das jetzt nicht einschätzen können oder so, man muss, glaube ich, erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt der Gregor, ich sag mal, den Peak schon hatte und eigentlich schwer am Boden seiner Karriere war.
Korrekt.
Er war vorher beim Raab gewesen, diese Phase, wo er kurz bei Universal einen Deal bekommen hat. Und man so dachte, man schickt den Gregor auf so eine Art Major-Label-Promoreise. Das hat aber nicht funktioniert,
genau.
Weil der Gregor auch nicht der Typ dafür ist einfach und die Musik auch nicht so achteckig ist oder viereckig ist, sondern sie ein bisschen mehr Akkorde hat und so weiter. Mhm. Und an dem Punkt war es eigentlich so, dass der Gregor schon fast damit abgeschlossen hatte.
Genau.
Und er hat nur fertig, Trio- oder Duo-Drops gespielt vor 50 Leuten, wenn überhaupt. Und in der Phase warst du mit ihm ab und zu mal unterwegs, und Domi auch.
Genau, Domi, ich und der Herzberger, der immer noch spielt, Geige.
Also
und Andi
super klein, super small. Genau. Und eigentlich Gregor war kurz davor, die Mucke an den Nagel zu hängen und wieder in seinem Job eigentlich als Tontechniker zu arbeiten.
Genau.
Und dann kam dieser Anruf, dann kam Sing My Song.
Genau.
Und dann ist alles ein bisschen.
Und dann die ganze Story und dann geht's ab und dann so, du komm, jetzt kommen wir da hierher, da geht's voll ab. Dann kam noch die Tour mit Roger Cicero dazu mal.
Ja, parallel. Das war nämlich die Zeit, wo ich dann dazugekommen bin.
Da bist du dazugekommen,
genau. Das war dann Ende 2014 im Winter. Da bin ich eigentlich so mit dazugestiegen, weil im Herbst war noch die Cicero-Tour. September oder Oktober, irgend sowas. Und dann bin ich dazugekommen. So. Nee, ich hatte im Sommer sogar noch 2-3 Gigs. Und dann kam die Tour.
Genau.
Dann haben wir uns nämlich schon, glaube ich, getroffen. Da hat auch der Matthias Grosch mal mitgespielt zwischendurch bei Gregor.
Kann sein, ja.
Es gab wirklich so eine. Also, das Witzige war ja eigentlich damals, du warst ja eigentlich schon fest in der Band. Und dann war es irgendwann ein Song. Und dann hatte Gregor aber noch so ältere Gigs, die von früher zugesagt waren.
Und
die Zuschauerzahlen sind explodiert.
Richtig.
Und das war total witzig, weil wir eigentlich immer mit so explodierenden Hallen oder Häusern zu tun hatten.
Genau.
Aber noch ein alter Vertrag da war.
Gregor hat erzählt, ihr habt da manchmal an einem Freitag vor 200 Leuten gespielt und am Samstag vor 4000. So quasi neuer
Gig. Es waren alte Bookings. Und es war, also ich sag jetzt, was für meine History angeht, ich bin dann auf jeden Fall nicht da geblieben, weil ich dachte, okay, da geht's jetzt ab und Gregor hat gute Freunde, wie, hey, komm, jetzt, das nehmen wir jetzt mit. Ja. Und dann wie, genau die Story mit, da hat er in Bellheim, wo auch immer
gespielt. Ja, dieser kleine Gig, der hatten so eine kleine Show in einem Kino, weißt du noch?
Ja, ja.
Da
ja.
war auch schon so, wo wir dann irgendwie auf so einer kleinen Bühne gespielt haben, die Halle voll. Mhm. Und man merkte schon, es wird größer. Und da haben wir uns eigentlich so kennengelernt, weil wir dann zusammen auf der Bühne standen.
Ich habe dich kennengelernt, Vogelfestival?
Ja, Vogel der Nacht.
Und da wusste ich so, meine, who is this guy? Das warst du, Umbo am Bass und der Gundlach, glaube ich.
Das
weiß ich noch nicht. Ich kannte dich noch nicht und war total Fan. Sowieso, jetzt sage ich mal so ein bisschen der Vergleich zu John Mayer, war es okay. Oh, da gibt es jemanden, der klingt ja fast wie John Mayer, oh mein Gott.
Und ja, während wir Sing My Song produziert haben, habt ihr im Kapitol gespielt.
Genau.
In Mannheim.
In Mannheim. Und da bin ich zum Konzert gekommen, weil ich immer schon auch totaler Fan von Gregors Mucke war.
Das war aber bereits die zweite Staffel, denn, gell?
Das war dann die Staffel drauf.
Genau. Also
da war dieser Winter schon rum, die Tour, Sommertour war rum für euch, die Wintertour war rum. Und dann war im Januar wieder Sing My Song, zweite Staffel, wo der Gregor nicht mehr dabei war. Da habt ihr im Kapitol gespielt. Und das war schon die Phase, wo Gregor einfach absolut im Peak war. Das Kapitol ist jetzt nicht riesig, aber das war eine Frühjahrstour. Und der Gregor hatte in der ersten Staffel schon gesagt, er nimmt dich mit, quasi V. Laura war am Start, Domi war am Start. Die Band war quasi größer geworden. Und er hat zu uns Bläsern gesagt, hey, wenn es irgendwie in den Geldbeutel passt, ich will irgendwann einen Bläser mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich mir die Show angeguckt, es war mega geil, ich fand es total cool. Und dann rief der Gregor im Sommer an und meinte, was macht ihr nächstes Wochenende? Und da habt ihr in Rosenheim gespielt, es war einer der größten Gigs, 8.000, 9.000 Leute irgendwie.
Ja, es war
und
riesig.
Ich habe einen Live-Mitschnitt bekommen, schreibt mal ein paar Bläser da drauf.
Ja.
Und dann sind wir ohne Probe mit drei Horns, mit so Papier-Arrangements.
Das weiß ich gar nicht.
Auf den Gig.
Doch, du weißt es, weißt du, warum du das weißt?
Den Gig weiß ich schon, aber ich wusste nicht, dass ihr, das war der erste
Gig. Ja.
Das war der erste Gig.
Ich weiß, den Gig weiß ich ganz genau noch. Mit Feuerwerk,
ja, mit unserer Freibad-Situation. Weil direkt in Rosenheim war nämlich das Freibad. Und was? Wir haben uns dann einfach eine Decke genommen. Wir sind ins Freibad. Das, weißt du noch, das war Rosenheim. Das ist der große Platz. Und über diese Schiene drüber oder irgendwo über diese Straße war ein Freibad direkt nebendran.
Und ihr hattet doch keine Badehose dabei, oder was?
Nee, pass auf, Massimo und ich, wir gehen rüber und haben so gedacht, komm, wir legen uns einfach mal da hin und schwimmen ein bisschen. Dann haben wir uns halt auf die Wiese mitten reingelegt irgendwo. Danach haben sich plötzlich so Mädels um uns versammelt, aus Versehen. Ne?
Aus Versehen?
Ja, natürlich. Also wir haben da gar nicht drauf geachtet. Ne? Wir waren so mit Gesprächen beschäftigt. Dann kam plötzlich Gregor um die Ecke und kam dann so an und hat uns gesehen, wie wir mitten in diesen Mädels lagen. Und dann hatte er dann so gemeint, so, ja, das ist ja klar, dass ihr hier liegt. Und so, ja, warte mal, wir waren zuerst hier, Freunde.
Wir waren total...
Und dann hat der Gregor nämlich keine Badehose gehabt und da ist er mit der Unterhose nämlich dann so schön ins Becken reingejumpt. Das war nämlich genau der Tag.
So war es, ja.
Naja, das war sehr schön.
Aber das ist so ein bisschen, da haben wir uns dann zu dritt quasi, seitdem haben wir viele Gigs zusammen gespielt.
Richtig, genau.
Aber warum du jetzt heute eigentlich da bist, weil wir haben diesen schönen freien Nachmittag heute und wir haben uns überlegt, jetzt ist für uns, für V und mich, gerade die diesjährige Sing mein Song Staffel zu Ende gegangen. Wir wollten eh darüber reden und jetzt haben wir heute gedacht, hey, du bist ja hier, denn du bist quasi für die Schweizer der Matthias Grosch, also du hast die MD-Funktion für die Schweizer Ausgabe von Sing mein Song. Seit der ersten Staffel in der Schweiz, ihr seid jetzt, habt die sechste abgedreht, ne?
Genau, sechste ist abgedreht und jetzt bereits in dem Moment an der siebten dran, genau.
Genau.
Das darf man sagen.
Das heißt, du bist der MD, du bist der Trommler dafür, du bist der MD. Mhm. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir sprechen mal darüber, wie das denn in der Schweiz läuft und wie das im Vergleich bei uns läuft, wo sie die Unterschiede sind. Also erstmal finanziell, wie viel verdienst du?
Ganz klar, viel mehr als ihr.
Wir wollen das mal klarstellen jetzt.
Ich glaube, also das kann man sagen, dass, also nicht jetzt in Zahlen zu nennen, aber man weiß einfach so ein bisschen, Sing mein Song ist eine Riesenkiste.
Ja.
Oder? Genau. Also für euch Deutschen natürlich, so eine Fernsehkiste ist auch riesig, aber im Vergleich für die Schweiz natürlich ist das on top einfach so, okay, was ist ein Riesending? Aber das ist einfach schon der Unterschied, um zu sagen, das kommt in der Schweiz, ist schon okay. Das ist groß. Hm. Was ein bisschen das Problem ist, Budget oder was auch immer, ist einfach, wir müssen halt einfach, kennt ihr das Original auch, das Holländische?
Ja.
Genau.
Ja.
Das sieht ja auch mittlerweile ein bisschen anders aus. Und das
ist alles ein bisschen anders strukturiert.
Genau, und das Deutsche wurde ja eigentlich sozusagen wie auch ein bisschen neu gemacht. Also der
Look.
Xavier? Nee, nicht der Xavier, der Herr...
Herberger, wenn er das hört, tut mir leid.
Genau, Herberger, ich glaube, der hat das auch ein bisschen so mit geshaped.
Also man muss für die Leute, die das nicht kennen, muss man sagen, ich glaube, unsere Zuhörer kennen das deutsche Format, haben das schon gesehen. Dieses Setting, es findet draußen statt, es findet... am Lagerfeuer gefühlt statt mit Ledersofa. Aber das Ding, dass wir in Deutschland, so wie ihr das teilweise aufmacht, reden wir gleich drüber, vorher die Songs arrangieren, sie proben, relativ aufwendig produzieren, nachher wird editiert und krass gemischt und produziert, Post-Production. Wenn man sich das Original anguckt in Holland oder auch teilweise andere Länder in Skandinavien und auch in Spanien läuft es, glaube ich, auch.
Genau.
Die sind teilweise, ich sage es mal, etwas rudimentärer. Mhm. Da weiß man auch, die haben viel weniger Probezeit. Und das Erste, was ich mal gesehen habe, war so auch, ich glaube, es war Ibiza oder Gran Canaria oder so, zwei Gitarristen und ein Keyboarder und ein Percussionist. That's it. Es war so ein bisschen Karaoke-Style, Liveband, aber eben nicht krasse Arrangements, sondern eher, hey, wie klingt das, wenn du den Song singst? So relativ simpel. Genau. Und in Deutschland wurde es, wer auch immer sich das ausgedacht hat, ich glaube, der Xavier wollte eine große Band haben und der Matthias hatte dann Bock zu sagen, hey, lass uns das dann auch wirklich schön machen. Dann wurden irgendwelche Zeitpläne und Angebote gemacht und irgendwie war es dann so, dass wir plötzlich diese Band waren und viel Zeit hatten und es kostet natürlich alles Geld.
Und das haben wir eigentlich so, ganz kurz, das haben wir eigentlich so ja übernehmen müssen oder zumindest einfach, hey, das muss jetzt so 1:1 ja eigentlich rübergebracht werden.
Klar, ja, kann man sagen, sieht auch im Fernsehen, es ist farblich ähnlich.
Genau, es ist so alles praktisch ähnlich. Die Bandbesetzung ist plus minus das Gleiche. Es ist auch das Storytelling, das Prinzip mit diesen Songs. Eigentlich ist es 1:1 das Gleiche. Die Audio-Crew ist auch eure Crew, es ist die deutsche Audio-Crew.
Genau. Deswegen klingt das so gut, ich habe mich schon gefreut.
Es ist, liegt nur an die deutsche Crew, das ist nur die deutsche Crew.
Und, aber Shoutout zu diesen Jungs, dieses ist einfach.
Deswegen, also es ist wirklich. Ein bisschen davon natürlich klar. Shoutout to the Dennis und alle, wer da alle dabei ist. Alle.
Das ist einfach krass, genau, das, was die
machen. Die Blöchers Team,
ja. Also super Team.
Nicht nur die an der DAW sitzen, am Pro Tools sitzen, sondern einfach. Es ist ja nicht eine Person, sondern es ist einfach ein Team von Leuten, die sich um die technische Umsetzung kümmern und die ganze Audio-Sache recorden, abwickeln, Sendeton. Mhm. Und das ist, wir haben neulich noch drüber gesprochen, das ist so krass, wie Hand in Hand das läuft. Das ist für euch wahrscheinlich ähnlich.
Ja, also deswegen, es war natürlich das erste Treffen, war natürlich so im Studio an der Kamitzer. Kamitzerstraße, genau. Hat die ganze, das ist mein Song, Royalty. Ne? So, Leute, so läuft's. So machen wir es. Okay, da war ich und Cyril, mein Produktionspartner, waren da und haben uns das mal angehört. Okay, so geht's. Einmal nur kurz ursprünglich zu sagen, eigentlich das Sing mein Song in der Schweiz ist, kam ja die Anfrage natürlich an verschiedenen Sender, sprich an verschiedene Produktionsfirmen, aber es ging dann dahin, wo dann Seven auch ja mal ein Sing mein Song war, glaube ich, ein Jahr zuvor, zwei Jahre zuvor.
Genau.
Und das war dann so ein bisschen die Connection. Er hat gesagt, Massi, ich mach's nur, wenn's du machst, weil wir wussten, alles ist ein Riesending und da brauchst ganz viel Vertrauen, damit du ja Künstler bekommst, etc. etc. Ja. Genau. Fast forward zu Kamitzer Straße. Die deutsche Crew hat uns dann erklärt, so machen wir es und so würden wir es gern euch übergeben. Und so
das Konzept stand ja auch schon,
ne?
Also das technische Konzept zumindest so von unserer Seite. Und wir haben ja auch, ich erinnere mich auch noch gut, dass wir, wann fing das mit der Schweiz an, in welchem Jahr?
Ich glaube 2019.
19. Ja. Wir haben 2014 angefangen. Mhm. Wir hatten also 4 Jahre Vorsprung und haben da mit der Technik-Crew schon viel Erfahrung sammeln können, ne? Mit der ganzen Monitortechnik und so. Da hatten wir nämlich auch Jahre, wo wir wirklich herausfinden mussten, was wir wollen und wie das geht, weil wir hatten ja erst den Sascha Kohl, der unseren Monitormix gemacht hat, plus noch das Front-of-House-Monitoring, also doppelt irgendwie belastet eigentlich, wenn man so will. Und dann haben wir diese Automation bekommen mit den Mischpulten, wo wir selber unseren Monitor
selber machen. Aus Pro Tools, aus Prozesse, Signale hören.
Das haben wir eigentlich 1:1 analog übernommen.
Übernommen, also, und bei uns war das noch so neu, dass es noch nicht so, also wir waren alle noch nicht so sicher mit dem Ding. Ne, so. Und dann wurde das auch nochmal weiterentwickelt und war dann noch safer und seitdem läuft es eigentlich stabil. Mhm. Ne?
Aber du hast das quasi dann als MD übernommen und hast dann eine Band zusammengestellt.
Genau. Ich habe eine Band zusammengestellt und eigentlich so die ganze auch Audioproduktion hast du übernommen. Eigentlich. Mhm. Das haben wir nach 1:1, wie gesagt, Cyril und ich haben das so 1:1 übernommen. Und auch bis heute ist eigentlich die Optimierung immer noch, sind es kleine Sachen, aber eigentlich, was ihr habt, haben wir eigentlich auch. So, das Technik, das passiert genau auf dem Gleichen.
Mhm. Ein entscheidender Unterschied ist, ihr macht es nicht an der gleichen Location in Südafrika.
Genau.
Sondern?
Das sind wahrscheinlich diverse Gründe. Nummer eins natürlich, es ist eigenständiger natürlich. Das soll ja auch, es heißt ja auch das Schweizer Tauschkonzert Nummer eins. Die Idee war natürlich auch, man muss es draußen machen und in der Schweiz schwierig wettertechnisch natürlich. Auch bei euch natürlich, wohin geht man?
Wann seht ihr das? Wann? In welchem Jahres?
Genau, zu dem komme ich gleich, weil der Grund ist einfach nur, Schweiz, ganz klar, Bergen, Chalet, das wäre das Erste.
Ja.
Nee, deswegen nicht, du gehst weg von hier. Ich denke sicher auch im Budgetgrund, man geht nicht nach Südafrika logischerweise, man darf sagen, komm, übernimmt das irgendwie 1:1, wäre ja wahrscheinlich auch sinnvoll, wie auch immer. Und wir drehen immer im Ende August, Anfang September.
Ja, genau.
Wo das Wetter in Gran Canaria sehr, sehr stabil ist.
Ja, ja.
Also wir hatten praktisch keine Regentage. 2-3 Mal, wo es ein bisschen... Okay. Und das ist das Wetter stabil. Macht die Produktion nicht einfach so von der Planung, vor allem für mich, weil das ganze Arranging ist immer halt zwischen April, Mai, Juni.
Die Vorbereitung.
Die Vorbereitung, genau. Mhm. Und dann sind die Proben, diese 3 Wochen Proben. Ihr probt ja
6, glaube ich.
Genau. 5 bis 6 Wochen. Ich habe 2 Tage pro Künstler.
Wir haben 3 Tage pro Künstler.
Ja. Genau. Okay. Das macht es nicht so cool. Es ist schon stressig, ne? Du musst viel vorbereiten. Und wenn es nicht so vorbereitet ist, musst du halt einfach alles reindrücken. Also das ist ein bisschen schade. Das und dann ist praktisch der Sommer frei. Und dann gehen wir erst im August dahin. Und dann, wenn ich nach Hause komme, ich editiere ja auch alles, produziere alles fertig selber. Das ist dann schon...
Du machst das alleine?
Ja, ich mach das alleine und gibt's eigentlich nur noch einen Mix. Der Cyril mischt und der David Hoffmann im Studio, die mischen das ab.
Das heißt aber, ihr habt die gleiche Besetzung, es sind immer 7 Künstler. Ihr habt also immer
1:1
quasi 50 Titel,
genau.
49 bis 51 Titel, je nachdem, wenn irgendwelche Add-ons noch kommen oder so.
Genau. Duette natürlich, die lustigen Duette, die immer noch sind.
Ach so, ja, genau. Aber die sind dann
56 Titel sind es, glaube ich, jedes Mal.
Genau. Mhm. Aber wobei, die Duette muss man die Vocals dann schick machen, aber der Mix ist sonst fast identisch. So.
Genau, aber je nachdem, nach Performance, ihr wisst, was auch immer dann war. Ja. Genau. Aber es sind dann einfach 56 Titel, die dann halt fertig sind.
Boah, das ist aber ein krasser Workload, das machst du alleine.
Ich mach's alleine. Ich hab, natürlich sagt man, wieso machst du das alleine? Ich sag, ja, ich sag's ganz ehrlich, auch hier im Podcast, ich habe jetzt niemand oder ein Team, wo ich das irgendwie so schieben kann. Plus, ihr habt es ja auch anders, ihr seid ja eigentlich schon, während ihr ja da aufnimmt, parallel gehen ja Sachen schon nach Deutschland, wo dann schon editiert und gemischt wird. Sprich, das hat mir der Matthias mal erklärt, dass eigentlich das schon, weil ihr habt ja dann irgendwie
jetzt... Kriegst gar nicht mit, ja.
In einem Monat kommt das Ding ja schon. Ja. Also es ist schon...
stimmt.
Genau. Das ist enger geworden, das war eine Zeit lang nicht so.
Okay.
Das hat in den letzten 4-5 Jahren, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe... Ist es jetzt so? Das hat sich auch so entwickelt, also für die Leute, die jetzt, da haben wir so im Detail, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, auch bei uns. Es ist so, die Songs werden, man arbeitet ja immer in der gleichen Session pro Song, also in der gleichen Pro Tools Session, während wir vorher in Mannheim die Songs quasi als Probe-Take recorden, fangen die schon an, bestimmte Ästhetiken anzulegen und so ein paar Sachen schon zu muten und so weiter. Schon so eine Vorab-Misch-Richtung einzuschlagen. Und dann werden in Südafrika in unserem Fall ja dann auch noch die finalen Takes generiert. Also vor allen Dingen der Live-Take dann, der es eigentlich ja dann wird. Es sei denn, es ist irgendwo mal was scheppen, dann könnte man aus dem Probe-Take was copy-pasten oder so. Und dann sind die eigentlich schon so weit, dass sie sagen, okay, die erste Staffel oder die erste Sendung ist gedreht. Und dann können die Sachen zurückgeschickt werden nach Deutschland und können dann schon begonnen werden, weil mehrere Leute dran arbeiten, in unserem Fall. Ne?
Und bei unserer Abgabe ist Weihnachten.
Okay.
Weil die Sendung kommt erst immer vor euch und wir sind dann, glaube ich, die letzten 2-3 Episoden sind dann noch gleich so. Also deswegen ist da die Zeit und dementsprechend kann ich es mir auch so einteilen.
Wir empfangen das ja gar nicht in Deutschland.
Nee, abgesehen davon natürlich, das ist jetzt natürlich... Bei uns ist es natürlich umgekehrt. Wenn man sagen, Deutschland ist Österreich, Schweiz, Deutschland. Ne? Das können wir sehen. Ihr guckt ja nicht jetzt Privatsender Schweiz 3 Plus.
Ich habe das noch nie gesehen.
Ja, nur so Ausschnitte. Ich sehe immer die Ausschnitte, die auf Social Media
oder so.
Sind. Genau. Teilweise auch mal einen ganzen Song oder so. Aber
Ich verstehe immer kein Wort.
Ja, abgesehen davon natürlich. Schweizerdeutsch.
Und ich muss auch sagen.
Aber es ist nie Hochdeutsch, oder?
Es ist nie Hochdeutsch.
Ich muss auch sagen, ich kenne einfach auch sehr wenig Künstler von denen,
natürlich,
die da sind, weil das eine andere Baustelle ist. Dodo habe ich früher mal live gesehen. Wir haben auf dem Festival gespielt in Deutschland, unten im Schwarzwald irgendwo. Und da hat er mit seiner Reggae-Band damals gespielt. Das war vor 20 Jahren oder so. Und ich war weggeblasen von dieser Live-Band. Das war so geil, was die gemacht haben.
Geil.
Also ein absolut...
Dodo?
Ja, so ein Reggae-Act.
Er nennt sich ist Dodo.
Reggae-Act.
Er ist der Host.
Es gibt so viele Künstler von den Mann.
Ohne Scheiß, das war ein so geiles Live-Konzert. Die haben eine Headline gespielt, so ein kleines Open-Air. Und wir haben es davor gespielt. Alter, noch nie gehört den Typen. Und ich war total an die Wand.
Geil.
So, wirklich sehr, sehr cool.
Aber sag mal, was mich das interessiert, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, moderiert immer dieselbe Person?
Also, es ist wie eigentlich bei euch, dass eigentlich der Host bleibt 1, 2, 3 Staffeln. Jetzt zum Beispiel Seven war 3 Staffeln.
Ah ja, okay.
Genau, Dodo ist jetzt auch 3 Staffeln und wird vielleicht seine letzte sein, nehme ich jetzt mal an.
Als Moderator.
Als Host, genau. Als Moderator, als Host, genau.
Genau.
Genau, und so ist es, dann geht es weiter. Wenn es weitergeht, dann ist jemand anders. Ist ja auch okay, finde ich. Man merkt es dann auch schon, ich meine, ihr kennt es ja selber, bei euch hat sich ja auch viel verändert, zum Beispiel der Legendenabend und so. Wenn dann wieder ein Abend vom Host ist mit Songs tauschen, irgendwann sind die Storys ja ein bisschen durchgekaut. So ein bisschen,
ja, wir haben halt jetzt dieses Konzept, dass wir einen Special Guest einladen, dessen Songs übernimmt.
Das ist bei euch jetzt so, genau.
Witzige Idee, so.
Genau.
Das ist in diesem Jahr bei uns, sind das nämlich die Fanta 4. Letztes Jahr war es der Peter Maffay. Mhm,
okay.
Das bringt nochmal eine andere Dynamik in die Sendung, weil dann eben an dem Abend nicht nochmal die Songs, in dem Fall von Dodo oder bei uns vom Johannes Oerding gesungen werden, sondern es werden an dem Abend halt nur die Songs von dem Special Guest sozusagen.
Tolle Idee, also es ist witzig, was das für eine Dynamik reinbringt.
Ja,
ne? Also es ist
ziemlich ganz cool. Und irgendwie freuen sich die anderen, dass jetzt mal noch jemand anders kommt, obwohl die jetzt im Fernsehen sieht so aus, als wären die schon Wochen da. Mhm. Das ist aber erst am dritten Tag für uns die Produktion. Und das ist vielleicht auch so ein Faktor, ist wahrscheinlich egal, ob Südafrika ist oder Gran Canaria, man ist halt einfach raus. Man ist dort so ein bisschen im Urlaubsfeeling. Und
ich glaube, das ist für auch Leute, die zuhören, wenn man jetzt so sieht, mein Song so fast forward macht, ist immer schwierig zu erklären. Das, ich mein, das macht ja die ganze Produktion immer den Künstler. Es ist halt schon, wenn du da bist, bist du da.
Ja.
Das ist es. Und deswegen, man könnte jetzt nie sagen, ich finde das auch sehr richtig so, ey, ich komme da mit und ich nehme meine Familie mit. Das geht gar nicht. Also das ist unmöglich. Das ist eher als Musiker, der Matthias als MD natürlich, auch in meinem Fall oder auf sonst die Produktion und auch für das Feeling, weil du musst da sein, emotional bist du da und wenn du jemanden vermisst, dann musst du ihn vermissen, wenn du weißt, dass du jedes Mal da noch Kind und Frau und Onkel,
man muss sich schon drauf
eigene Bubble, ne? Das ist so eine eigene Bubble. Ja. Wie viele Tage seid ihr eigentlich da? Drehen, also dreht ihr auch 6 Tage oder wie viel macht ihr?
Also bei uns ist so, wir kommen an. An dem Tag ist noch frei, da ist nichts, da gehen wir zusammen essen. Dann haben wir einen Tag, wo wir quasi einen Soundcheck machen. Ja. An dem Tag proben wir nochmal einen Künstler durch, ohne den Künstler. Einfach, dass wir so, nee, eine Show. Wir
eine gehen Show,
nochmal so, ja, genau. Quasi Generalprobe mit 7 Titeln sozusagen. Und am Tag drauf gibt es eine Probe mit den Künstlern, wo wir deren Singles spielen. Mhm. Das dürfen die anderen hören sozusagen, weil das keine Überraschung ist. Man achtet ja sonst sehr darauf, dass die Künstler die Songs nicht hören, damit in dem Moment wirklich die Überraschung auf der Kamera landet und nicht schon vorweggenommen wird. Und dann wird ein Tag drauf, wir sind 3 Tage da, und dann gehen die Aufzeichnungen los und dann machen wir 5 Tage Aufzeichnungen. Und dann ist noch ein Tag Spare. Also all in all mit Reisetagen sind es, glaube ich, bei uns 12 Tage.
Also ihr macht schon bereits am ersten Tag 2 Sendungen?
Ja.
Ja.
Ach schon, okay.
Aber ja, wir haben keinen Spare.
Nein, stimmt nicht. Sendungen. Nein, erster Tag eine Sendung.
Genau.
Das geht gar nicht anders, weil die Kameramänner an dem Tag quasi im Sonnenuntergang erst die Kameras irgendwie setten können. Ich weiß nicht genau, welchen technischen Hintergrund das hat. Am ersten Tag wird eine Sendung gemacht. Am zweiten Tag 2, am dritten Tag 2. Mhm. Am vierten Tag eigentlich eine.
Mhm. Nee.
Nein?
Erster Tag schon 2 Sendungen. Nee. Schon immer. Hä, wie ist das doof?
Aber ihr habt keinen Freitag, also ihr habt keinen Off-Day.
Nee, ist nur ein Tag mit einer Show, aber sonst sind es immer 2 Shows.
Ja, aber am ersten Tag sind es nie 2 Shows.
Doch.
Wenn wir uns erinnern an dieses Jahr, das dürfen wir vielleicht erzählen, da war nämlich eine Sendung geplant für den ersten Tag.
Und 2 Sendungen geplant.
Bei uns ist immer eine Show, weil
ich bin vollkommen im schlechten Wettermodus, weil
es hat
so geregnet bei uns dieses Jahr.
Wir haben 2 Shows, wir haben 2 Shows. Wir haben eine Show, dann nochmal 2 Shows, 2 Shows und nochmal eine. Das sind 7 Shows.
Ach stimmt, und die eine ist die Duette-Show.
Ja,
die kommt hinten raus.
Ja. Ich habe nur eine Sendung. Also,
ja.
Genau.
Okay, dieses Jahr war es für uns halt so, dass die erste Sendung leider, dürfen wir glaube ich sagen, es war regenmäßig schwierig.
Ja,
okay. Dann musste es unterbrochen werden und dann nochmal. Und dann haben wir die an einem anderen Tag zu Ende gedreht. Und hatten dann aber 2,5 Sendungen in einem Tag zu drehen. Und das geht halt dann echt lang in die Nacht rein. Und dann, das war ein bisschen anstrengend für uns alle. Aber das ist so im Fernsehbusiness offenbar.
Ja, das Wetter ist, ich finde,
aber es ist schon, ich sehe meinen Song, also das wissen wir hier. Es ist schon, ich finde es, also wenn du so morgens um 3:30 auf die Uhr guckst, so, oh man. Das ist, und dann
in 6 Stunden ist wieder Probe.
Genau, und dann sind nochmal 2 Songs. Und es einfach immer noch, und denkst, oh man, das ist schon heavy. Ich finde, das Schlimmste ist einfach das Dasitzen, das Warten, ja, der Kaltstart und jetzt kommt eine Heavy-Metal-Nummer. Und wieso hab ich so eine Arrangement gemacht? Oder?
Mental ist es, finde ich, schon eine krasse Herausforderung.
Ah, total.
Weil es ist einfach nicht nur so, dass du körperlich ja auch irgendwann mal so ein bisschen am Stock gehst, sondern dass halt einfach der Kopf so neblig wird. Ne?
Mhm. Also man ist in diesem Fernsehmodus, man liegt eigentlich schon auf der Couch, hat so Kopfhörer an, hört zu und dann kommt so 1, 2, 3.
Ja, voll.
Oh, scheiße, Vollgas.
Voll.
Ja. Ist, ja,
also ich muss auch sagen, wir haben ein bisschen drüber gequatscht, dieses Jahr auch, es geht um diesen einen Take. Ne? Dieser eine Take muss jetzt dann da stattfinden. Und man hat den dann mittags schon mal geprobt, man hat den vor 2 Wochen schon mal gespielt. Und es ist immer geil gewesen. Und dann ist es nachts um 3, du spielst diesen Take und hast noch einen Solo-Spot. Und du denkst dir, schade, ich habe den immer besser gespielt als während der Sendung.
Ja. Klar. Und dann musst du anhören, ja, also war okay. Und ich denke so, ey, Leute, geh da raus, setz dich mal hin.
Ja.
Nach 3 Stunden kommt jetzt genau der Part. Das ist schon, das den ganzen Tag schon geprobt, unter diesen Zelten, ist ja warm. In Südafrika ist ja auch warm tagsüber, abends ist es kalt. In Kankana eigentlich dasselbe. Ja. Also es ist schon mental, körperlich ist es nicht ohne.
Und man hat diese In-Ears den ganzen Tag im Ohr, das macht auch was mit einem, ja, finde ich. Man, also egal wie laut man hört, du bist den ganzen Tag so in diesem... Also, ich fände es total geil, Sing meinen Song zu machen und immer nur eine Sendung am Tag zu produzieren. Genau. Das wäre richtig schick.
Ja.
Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir als Freelancer keine Arbeitszeiten haben, keine Deadline haben.
Ist aber auch ein Budgetding. Ne? Das ist wissen ja alle, ein Tag mehr ist halt jedes Gewerk, ne? Das wissen wir, kann man auch hier wirklich sagen, es geht ja nicht um Zahlen einfach. Ein Tag mehr ist einfach extrem kostenspielig, also egal was, von Catering über Kameramann über... Ist halt einfach so. Ne?
Ja.
Deswegen drückt man das so rein und ja.
It is what it is.
Aber es ist eine Wahnsinnsherausforderung und es macht total Spaß eigentlich auch unterm Strich. Es ist aber natürlich anstrengend, wie wir es haben, aber...
Also mich hat es extrem geshaped. Als Mensch, als Musiker und ich sage jetzt nicht mehr wirklich nur immer der Schlagzeuger, sondern weil ich habe ganz viel MD-Jobs gemacht.
Mhm.
Nur, und ich glaube, jetzt vielleicht spreche ich jetzt auch für den Matthias oder auch für andere, sowas hat man, das, also wo auch, ich meine, das gab es ja gar nicht. Das ist schon eine andere Nummer, weil du hast, das ist so viel Sachen, die du machst, abgesehen von Musik, Psychologie, wir haben schon mal darüber gesprochen. Es ist so viel, wo du einfach in dem Moment und emotional, aber ich bin auch emotional immer dabei, weil es gibt Songs, die ich von Anfang an zum Beispiel mitarrangiert habe und denke, boah, das, wir haben das Baby genommen und jetzt dahin, das ist wirklich so ein Album eigentlich releasen am Schluss.
Ja.
Und dann emotional dabei, vielleicht, keine Ahnung, Schicksalsschlag, Story und... Es ist schon eine Achterbahnfahrt.
Ja, wenn du am Ende alles wegreduzierst, ne? alle Herausforderungen, die damit verbunden sind und finanzielle Ebenen und dieses ganze wirtschaftliche Ding und politische Ding, ist ja immer so. Ne? Aber wenn man es ganz runter reduziert, hat man halt eine Verantwortung gegenüber seinen Künstlern. Ne? Das bleibt dann am Ende, egal was ist. Jemand singt einen Song über ein verstorbenes Familienmitglied und man hat einfach eine emotionale Verantwortung den Leuten gegenüber und man kann nicht einfach dann so tun, als wäre das jetzt nur Business, geht nicht. Du musst da halt voll drin sein. Du musst es fühlen oder halt nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung bei der Show.
Abgesehen von diesen Probetagen, über die wir gerade gesprochen haben, diese 2 in eurem Fall pro Künstler, da sind ja zumindest die Grundsteine, die Ideen und die Arrangements zumindest schon da oder du hast schon konkrete Fahrpläne. Was passiert denn davor? Du triffst dich auch wieder, Matthias, mit den Künstlern vorher? Erstmal nur im Duo oder je nachdem?
Hey, es gibt, also ich glaube, das könnt ihr auch so sagen, das hat sich wahrscheinlich über die Jahre so ein bisschen rumgesprochen oder zumindest so entwickelt. Früher war es wahrscheinlich Matthias alleine, nur mit dem Künstler und dann irgendwann, nee, ich nehm noch meinen Produzenten mit, dann meinen Produzent vom Manager und der MD vom MD. Und dann irgendwann, also es gibt so alles mittlerweile. Es gibt von, ich habe keine Idee, ich arbeite komplett nur mit dem Künstler oder ich bringe ganz viele Ideen rein. Bis zu mit Künstlern, die sagen, hey, hier, ich habe in meinem Team eine Version gemacht.
Können wir die umsetzen?
Kann man die umsetzen oder ich weiß, hey, das kommt nicht gut, weil A, nicht umsetzbar wegen den Instrumenten oder auch halt einfach, hey, die Sendung hat zu viele Abtempo-Songs, wir brauchen eine Ballade, das muss eine Ballade sein.
Ja.
Das ist eher so mein Job. Aber es ist mittlerweile ein bisschen alles. Ja. Alles dabei und jede Situation von komplett wow bis zu, oh mein Gott, wieso? Also alles, deswegen sage ich, es hat mich extrem geprägt, als Mensch, als Musiker und eben als Schlagzeuger ist es immer noch so, by the way, weil by the way muss ich dann noch einen guten Schlagzeugtake spielen.
Das ist
echt so, ich habe echt kein Instrument, wo ich gemerkt habe, als Keyboarder, sorry, jetzt nicht um das zu werten, aber es ist wirklich so, als Drummer, that's the take.
Ja. Ja. Man muss sagen, für die Leute, die noch keine...
Also was heißt das? Du kannst als Drummer hast du einfach ein lautes Instrument, das auf allen Mikros ist.
Genau.
Du kannst doch nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal die Drums, schneiden wir da weg, sondern die ist auf anderen Mikros drauf.
Ja, wenn die Gitarre
und das ist bei Keyboards nicht so.
Stört, korrekt. Also stört, aber man kann es ändern.
Genau.
Aber ein Drumtake ändern ist schwierig.
Das ist immer so für mich so, oh mein Gott. Und ich, da gab's, hey, wenn ich gerade so denke, da gibt's Nummern, hey, wo wirklich so eine heavy Rock Metal Nummer ich gemacht habe für Seven, wo er komplett verschossen, irgendwo war Timing, Klick, alle schauen zu mir und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, irgendwie, am Schluss irgendwie dahingekriegt in der Post natürlich, aber es war eigentlich mein Take, es war mein Drum Take. Ne? Ja, klar. Das ist so in the end.
Also man muss sagen, für, ich bin ja einige von unseren Zuhörern, die vielleicht auch Erfahrung haben mit Bandleading oder MDing, es ist einfach, egal wie safe man an seinem eigenen Instrument ist, es ist einfach diese Doppelfunktion, da brennt einfach die Birne. Und es ist ja dann auch so, du musst ja auch immer noch den Künstler abholen. Es ist ja nicht nur die Band leiten, sondern es ist ja auch immer dem Künstler ein gutes Gefühl vermitteln. Hey, komm, willkommen auf unserer Bühne. Komm, wir machen jetzt den Take, wenn da eine Unsicherheit oder so da ist. Du musst ja immer quasi der Safe Harbor sein und den Künstler abholen. Immer den Supervising Überblick behalten. Und dann noch als Drummer, welches Tempo haben wir eigentlich? Ja. Okay, wenn ihr mit Klick spielt, aber ja, so klar. Grundsätzlich dieses sich
aber auf das den Feeling, Track, das Drummer ist halt schon.
Ja, es ist echt eine.
Aber ich habe da schon ein bisschen Schulbub-mäßig, ne? Halt, ich war ja glaub, einmal, zweimal bei euch, bei Sing My Song als Drummer, wo Mario nicht konnte.
Ja,
im Studio. Weihnachten oder irgendwas. Ja, ja. Habe ich halt schon, das war noch weit bevor überhaupt Sing My Song in der Schweiz ein Thema war.
Ah, ja, stimmt.
Und dann habe ich das schon, mich hat das ja immer interessiert. Mein Werdegang als das, was ich jetzt bin, hat sich ja so ein bisschen daraus ergeben, da ich ja viele Studiojobs gemacht habe und immer gedacht habe, produzieren, also was der macht, das kann ich auch. Rein vom Denken her, also für mich so, hey, ich will das auch mal probieren, egal. Dann so diese Jobs gemacht, so Subdrummer bei Sing My Song, hab Matthias beobachtet, wie der das macht, mit seiner ruhigen Art und immer einen Plan und okay, lass uns erstmal das Arrangement spielen. Das ist schon ganz klar, das ist Champions League. Also alle können lesen, alle spielen das Ding runter, du hast einen Stil, du hast eine Energie, du hast, okay, nee, machen wir nicht so. Und das fand ich schon sehr impressive, das will ich machen. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen, zu sagen, hey Leute, wenn du da als Musiker bei Sing My Song mitmachst, musst du einfach schon 95% mitnehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel kein irisches Instrument spielen kannst, fair enough, aber alles andere musst du irgendwie einfach so Schweizer Taschenmesser-mäßig so babak hier.
Aber jetzt, oder? In deinem Fall, ja. Du bist Trommler. Mhm. Ich finde es relativ außergewöhnlich, weil, ich sage jetzt mal, viele Trommler, die ich kenne, auch sehr gute Trommler, haben durchaus einen Überblick, manche Trommler haben einen sehr guten Überblick über den Song, über Energiebögen, über Timing selbstverständlich, aber du spielst auch andere Instrumente, kannst deswegen auch produzieren, du spielst ein bisschen Bass, spielst ein bisschen Gitarre, spielst ein bisschen Keys und kannst darüber auch reden. Und das finde ich, das ist in der Situation wahrscheinlich eine sehr, sehr notwendige Fähigkeit. Sonst ist, oder? Also wann hast du dir das angeeignet? Also abgesehen vom Drumming.
Studium war sicher mal ein Einfluss, natürlich musste ich Klavier, habe es dann aber jahrelang gar nicht mehr gemacht. Ich spiele es ganz schlecht, ich kann mich komplett ausdrücken, ich kann dir komplett sagen, so und so und so. Theoretisch kann ich nicht immer sagen, hey, wäre doch geil, wenn der Reharm, blablabla, so und so, das kann ich irgendwie nicht wirklich. Aber ich kann halt ein Instrument in die Hand nehmen und zumindest ein Demo kreieren, wo ein Vibe oder ein Roadmap hergibt und sagt, okay, deswegen gibt es ja Axels und MVs, now you do better than I do. Einfach weil, das ist ja nur die Idee. Ich wäre am liebsten wäre ich schon ein Typ, der einfach so ins Klavier sitzt, so einfach, hey, hier, zack, 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 zack. Das ist schon geil, das kann ich nicht. Ja. Aber ich glaube, ich habe die Fähigkeit zumindest, und das hatte ich früher schon, ich finde das immer cool, so ein bisschen die Band zu im Überblick. Der Drummer halt da hinten so, okay, was geht ab? Problem ist einfach so, als Drummer MD zu sein, vor allem für solche Show für mich, ist, ich vergesse dann immer noch Schlagzeug zu spielen, während wir diese Songs ja einspielen im Studio, weil muss ja trotzdem geiler Takes, aber ich muss ja irgendwie hören, was geht denn ab? Und dann ja, am Schluss so, genau. Und was warnest du? Und ich so, sorry, ich muss reinhören, weil ich kann nicht lesen und es ist nicht immer ganz einfach.
Das ist ja selber. Also man beim Spielen dann auch noch beurteilen, wie das Konzept
genau. Oder der Sound, weil der Sound gut
ist. Das ist so, das sagt der Matthias. Matthias hört eigentlich immer sehr gut zu, aber es gibt Momente, wo er dann auch sagt, ich muss mich entschuldigen, ich konnte euch gerade nicht zuhören, weil ich auf was anderes geachtet habe. Oder weil ich
selber. Aber das ist nicht oft, das ist schon krass, wie oft der dann von seinem, ne, wo man so das Gefühl hat, okay, der stellt jetzt seinen kompletten Körper jetzt mal dahin, lässt den Klavier spielen und der andere Körper hört zu. Das ist schon eine
Gabe. Aber ich finde es aber harmonisches Instrument ist einfacher für mich, weil irgendwie die ganze Farbe vom Song macht. Drumming ist eher so Energie und Ja. Deswegen, es wäre schon cooler, wenn ich jetzt beispielsweise das Piano so hören kann, hey, wieso passiert jetzt das? Mhm. Ja, stimmt. Für mich jetzt persönlich.
Man muss bei Matthias allerdings dazu sagen, ab der zweiten, ab der dritten Staffel ist der Malte ja noch mit dabei. Wir haben ja quasi, das ist bei euch, glaube ich, nicht der Fall.
Oder? Stimmt, ihr habt ja auch mehr Musiker als wir.
Genau. Wir haben einen Bläser mehr und wir haben einen Keyboarder mehr.
Richtig, genau.
Und der Malte, so, bei uns ist es so aufgeteilt, Pi mal Daumen, dass der Malte für die Synthesizer zuständig ist. Der spielt ab und zu mal auch Klavierparts, aber meistens ist es so, dass Matthias eher Klavierparts oder Rhodes oder sowas spielt, Orgel. Und der Malte sehr häufig sich um die Synth-Dinger kümmert. Mhm. Das entlastet den Matthias natürlich ein bisschen, weil er dann... Das
Sounddesign müssen wir auch noch machen, im Moment.
Richtig, ja.
Ja. Und das ist halt bei Popmusik dann oft der Fall, dass da einfach sehr viel zusammenkommt, ne? Gerade in diesen Keyscapes.
Deswegen verbringe ich viel Zeit in der Pre-Pro, auch wenn es mein schlechtes Gitarrenspiel zum Teil ist. Und ich sage, okay, aber zumindest kann ich dir sagen, warum ist die Welt da halt so... Ja. Oder Horns zumindest... Also ich kann dir ein komplettes Layout liefern und sage, das ist die Welt und dahin soll es gehen. Also, ja, genau. Oder? Von dem her. Und in zwei Tagen dann schon noch richtig zu produzieren, ist dann immer so ein bisschen auch... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich verbringe dann schon noch Zeit während dem Meditieren, da noch ein bisschen was zu produzieren und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen adden, weil es fehlt dann zum Beispiel. Das kann schon sein, da mache ich ja danach. Ist halt.
Ja, das ist, muss kann man ich, aber kann uns ich keine sagen, Zeit.
Das wir haben auch, schon, passiert bei uns nicht.
Ja, ja, okay. Ja.
Das ist schon viel einfach so... So klingt jetzt die Band, dreh sie laut und das war's. Ja.
Ich finde das Einzige, also wenn ich jetzt mal, ich will nicht sagen meckern auf hohem Niveau, sondern der Art und Weise, wie diese Sendung produziert wird, ist geschuldet, dass wir im Studio sind, die Dinger einspielen, das Arrangement erarbeiten, gestalten. Man hat nicht genügend Zeit dafür, man hätte immer gerne 3-4 Stunden mehr. So, dann gibt es dann 2 Gitarren, 2 Keyboards, 3 Bläser und Backing Vocals und alles. Jeder hört sich gut, jeder hat einen geilen Part für sich entwickelt, der auch irgendwie Sinn macht für das, was da gehört, dahin gehört. So, und dann am Ende in der Post oder spätestens, wenn der Mix beginnt, müssen Entscheidungen getroffen werden.
Ja, genau.
Da sind einfach manchmal die Bläser passen. Können nicht in den Vordergrund gerückt werden, müssen leiser gemacht werden.
Korrekt.
Müssen gelowcutted werden, müssen nach links geschoben werden. Oder Backing Vocals, so schön wie die Version ist, ist too much. Wir müssen sie ein bisschen zurücknehmen. Das heißt, man hat manchmal die Qual der Wahl, kill your darlings, so ein bisschen irgendwie. Wenn man dann selber so ein Ego hat und sagt, bei der Nummer hat mir mein Saxophon immer so gut gefallen und jetzt ist es sehr leise geworden. Ey, damit muss man leben. Das ist einfach, man hat nicht die Zeit zu reviewen und mal liegen zu lassen und zu sagen, hey, eine Albumproduktion würde anders sein. Aber da es eben Fernsehen ist und schnell gehen muss, das ist das Einzige. Und insofern, ich würde sagen, bei uns ist es eher too much, was da ist. Es wird nie nachher noch was dazu gemacht oder so. Sondern es sind die Dinger, die da sind, werden eher...
Es ist halt dann so. Genau, es ist halt, die Horns sind jetzt zu cheesy, ich sage es ganz ehrlich, cheesy. Ja. Na gut, jetzt ist es Teil von dem Sound und ist halt so, obwohl es nicht gebraucht wird.
Ich finde es eine Herausforderung auch oft, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nummer spiele und meine Gitarre ist, sagen wir mal, so laut, dass ich die gut hören kann beim Spielen, muss die ja hören, aber im Mix ist die dann eigentlich gar nicht so laut gedacht, sondern sie ist eher relativ leise als Fläche gedacht. Ja. Das ist für mich immer dann, es ist ja so, wir spielen den Song 2-3 Mal durch und dann sagt man, wir stehen jetzt auf von unserem Platz und gehen an die Abhörer und hören mal das Ding an, ohne Instrument. Und dann ist es dann immer der Punkt, wo ich merke, ach, so ist das gedacht. Also das ist ja dann oft so, jetzt sind wir gerade an diesem Punkt und jetzt ist es gerade so gedacht. Ja. Das kann sich ändern. Dann muss ich vielleicht mal sagen, also meine Gitarre macht jetzt nur Sinn, wenn die jetzt hier lauter wäre. Das ist so ein bisschen egomäßig, aber es ist manchmal einfach so. Und dann würde ich, wenn sie so leise ist, würde ich vielleicht ein bisschen anders spielen. Aber es ist dann gut zu wissen, dann würde ich mein Konzept nochmal ändern. Das passiert, manchmal passiert das.
Aber das ist die größte Challenge, ist auch für die Zuhörer oder wer auch immer sie man so kennt oder das kennenlernen wird. Es ist halt immer ein Kompromiss zwischen Studio und eine Live-Performance.
Ja, genau.
Deswegen, Gitarre, klar, Drumming. Ich meine, 80% von den Nummern würdest du nie so ein Drumset spielen. Da noch ein bisschen lustig und da noch, das geht ja nicht, weil, oder? Gitarren dasselbe, du würdest eigentlich indie-mäßig voll rein, aber im Mix ist es irgendwo da hinten.
Ja, ja, eben. Der Punkt kommt, wo wir das dann abhören, dann merke ich so, jetzt verstehe ich, wo wir hingehen. Und dann
gibt es noch ein paar Takes. Wobei man sagen muss, dieser Moment, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, meistens ist es so, man hat 2 oder 3 Takes gespielt und wir sagen dann relativ frühzeitig mal, pass auf, lass mal ganz kurz, auch wenn es lange noch nicht perfekt war, lass mal kurz in die Abhöre lass mal kurz anhören. Mhm. So, dann ist es aber so, es sind vielleicht, ist vielleicht eine Stunde ist vergangen oder so. Und dann hat quasi der Toningenieur, der an dem Tag in unserem Fall da ist, der Bene oder wer auch immer es gerade macht, hat in dieser Zeit quasi schon so eine Art Premix irgendwo hingeschoben. Mhm. Und der hat so eine Aussagekraft. Dieser Mix, der so rough irgendwo hingeschoben ist, ja, der hat so eine krasse Aussage, weil er letztendlich uns widerspiegelt, was los ist. Es ist sehr wichtig, was du meinst, dass man ab und zu mal sagt, hey, wenn man die Bläser jetzt so leise hört, ist das die Entscheidung, ja oder nein? Weil dann gehen wir woanders hin, dann schreibe ich ein anderes Arrangement.
Genau.
Oder dann spielst du eine andere Gitarre oder so. Wollen wir das nicht? Und dann sagt er, sorry, ich war noch gar nicht bei den Bläsern. Ich hatte noch keine Zeit, überhaupt die Bläser irgendwo hinzuschieben. Okay, dann haben wir ganz kurz drüber geredet. Dieser Austausch, der da stattfindet, der ist total wichtig, finde ich, für das, was danach dann passiert mit dem Song.
Und wichtig ist, dass jeder hier, und das weiß ich von euch zwei, weil ich kenne euch schon lange und ich weiß, dass ihr zwei der krassesten Musiker, die ich kenne. Das ist wirklich so, aber es ist wirklich so, wo ich denke, hey, ihr versteht das Prinzip nicht nur bei Sing Mein Song, auch bei Gregor Meile. Es ist einfach so. Ich weiß ganz genau, wenn MV mein In-Ear rechts ist, wo du da stattfindest. Und ich weiß, wenn du dann auch heute bei der Probe, es ist halt gleich so, okay, it's right there. Weil es ist nicht so,
das ist auf jeden Fall
das musikalische Versuch, Verständnis, wenn du das mitbringst, das muss stattfinden. Wenn das wisst ihr selber, es wäre in dem Team, da kannst du nicht überleben. Ob Tontechniker, MD oder Musiker, das geht ja gar nicht, weil du kannst da gar nicht mitsprechen. Ja. Das Prinzip ja gar nicht verstehst von dem Studio-Live-Performance.
Ja, man muss auch dazu sagen, also das ist mal der Versuch, dass man eigentlich relativ schnell sich einordnen kann, wo stehe ich hier im Mix, wo macht mein Frequenzgang Sinn, bin ich mittiger unterwegs, bin ich höher unterwegs, wo, das geht ziemlich schnell, das geht ja intuitiv, wenn man das mal ein paar Jahre macht, glaube ich, dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür. Aber es ist trotzdem auch so, dass man manchmal an so einen Punkt kommt, ja, wo man dann doch auch flexibel sein muss halt dann und dann doch mal ein Konzept schnell ändern muss und so. Ne? Das ist immer so, finde ich auch immer so ein bisschen spannend. Dann, da geht es auch gar nicht darum, was ich da spiele, sondern es geht manchmal auch darum, wo ich im Mix sitze, so was für eine Frequenz das gerade ist oder so. Ne?
Das und um das Ganze ein bisschen abschließen, ich glaube, das wisst ihr ja beide auch sehr besser als ich sogar, am Abend ist es dann sowieso wieder anders. Der Künstler gibt mir auch als MD, wo dann zur Band rüber geht, dieses Bene Go, der Künstler sagt mir in dem Moment, wohin der Song geht. Es tut mir echt leid. Ja. Die Performance zählt. Mhm. Weil wenn der natürlich komplett abliest oder nicht liefert und wir da hinten blasen wie blöd, dann sage ich, oh, ich bin zu laut. Ja. Oder andersrum.
Dass der Künstler richtig noch mal eins drauflegt. Genau.
Und deswegen, dann ist doch wieder die Live-Performance key und oder wie sagt man, Live-Performance ist God in dem Moment, wie die Amis sagen. Aber so, das ist es. Und das ist für mich immer die größte Challenge. Wow, geil, nach einer Stunde, jetzt ist es da. Dann gehst du in die Probe, denkst, oh mein Gott, was ist das für ein Mix? Das klingt aber komisch. Dann Soundcheck, nach dreimal gespielt, hast dich dran gewöhnt, cool, am Abend, bam, wieder was anderes. Mhm. Also das ist auch wieder eine ganz andere Challenge, wo ich immer wieder mitnehme. Deswegen dieses Ganze noch ins Detail zu gehen, wieso soll ich dieses Wurst-Mic da noch ein bisschen springen? Ehrlich gesagt, mittlerweile. Ich glaube, das habt ihr auch mit den Amps, habe ich da auch ein bisschen weniger geworden, jetzt eher ein bisschen konkretisiert, glaube ich, irgendwie.
Du meinst mit Boxen?
Ja, aber so mit Sounds. Aber das schon ins Detail zu gehen, das schon, aber am Abend ist es dann doch wieder anders, habe ich gemerkt.
Ja, wir sind relativ konstant. Also es ist schon
okay, dann
schon
ist es bei euch krass, besser.
Wie konstant wir sind, also das muss ich schon sagen.
Okay. Wir haben ein paar Sachen optimiert, muss man sagen, finde ich. Also jetzt ihr hattet Amps dabei, jetzt seid ihr auf Modulation, auf Modeler.
Ihr hattet Amps dabei?
Wir hatten am Anfang, die ersten Staffeln hatten wir richtige Verstärker, Röhrenverstärker. Wir haben in der ersten Staffel sogar Röhrenverstärker geliehen in Afrika. Weil die durch die WM hatten die damals viel Equipment da unten, aus irgendwelchen Gründen. Okay. Da konnte man relativ viel leihen. Ne?
Matthias hatte ein Fender Rhodes, ein großes Suitcase und eine Hammond
mit Leslie.
Ja. Und die Leslie, es gab eine Hütte, so 30 Meter von der Bühne entfernt, eine Hütte, eine Holzhütte, wo die ganzen Lautsprecherboxen drin standen. Geil. Und wir haben uns immer so vorgestellt, wie die Affen da drauf sitzen und dann so erschrecken, wenn die Riffs losgehen. Und dann waren da drin diese Amps drin, mikrofoniert. Und es muss ein Höllenlärm da drin gewesen sein. Ne? Und so ging das in den ersten beiden Staffeln oder drei vielleicht sogar. Und dann sind wir immer mehr Richtung Lautsprechersimulation gegangen. Halt, ne? Und jetzt haben wir keine, wir haben eigentlich kaum noch laute Klangquellen, außer die Bläser. Schlagzeug.
Und beim Bläsern haben wir jetzt seit einigen Staffeln angefangen, dass ich die Effekte liefere. Also, dass ich kriege
ein Stereo. Dein Board. Also,
ja, ich habe quasi einen Line 6 Multi-Effekt. Ich kriege eine Stereo-Spur, die schon gepannt ist, zurück trocken und liefere quasi ein bisschen EQing, ein bisschen Räumlichkeiten, Delays, Hals, ein bisschen Tape, Sättigung, so Zeugs, damit man einfach in möglichst schnell was Adäquates hat und nicht auch noch sagen muss, kannst du mal ein Delay bei den Bläsern machen oder kannst du mal, sondern die reden über alles andere und ich schieb mal so hin, wie ich meine und dann sage ich, hey, zieh mal die Bläser, das Wet-Signal auf, ist es cool, ist es nicht cool. Und dann meistens sagen sie, es ist total geil, manchmal sagen sie, nee, ist too much, mach mal weniger. Und also es haben sich so ein paar Sachen verändert, weil man gemerkt hat, der Workflow muss schneller und optimierter sein.
Aber das merke ich auch, seit ich mit euch Musik mache, dass es auch immer wieder, jedes Mal, sei es eine Probe dazu, was gewesen. Also das, bei euch hat sich auch was getan, wenn extrem, bei dir vor allem viel, ganz ehrlich, wo ich merke, okay, mit diesen Pedals, klar, du warst schon immer einer, der immer halt so ein bisschen alles angeboten hat, aber es ist schon krass, weil es ist nicht einfach so, du kommst mit Saxophon, ich habe noch eins dabei als Ersatz, falls eins kaputt geht, nee, ist einfach, du bist so ein Allround, du hast Saxophon, du bietest Saxophon ganz anders an, für mich. Mhm. Gitarre dasselbe, klar, du nerdest rum zwischen Kemper, Fractal oder der UAD war auch mal auf der Bühne.
Genau. Boxbox mit
genau. Und so alles. Aber es ist einfach immer irgendwie, da passiert was, es ist nicht einfach so und das, glaube ich, Simon Song hat euch zwei sicher auch extrem geprägt dadurch, absolut. Weil absolut. Da muss er so viel mitbringen und das ist mega schwierig. Ich glaube, das kann jeder, der in diesem ganzen Sinn mein Song-Kosmos ist, auch immer, egal ob jetzt Sascha oder wer immer, Audio-Team, du musst so viel mitbringen. Das ist krass. Und man lernt ganz viel dazu, aber man muss auch viel mitbringen.
Das man lernt immer wieder dazu. Aber es ist auch ein bisschen die Herausforderung, also das Grundprinzip ist auch so ein bisschen zu sagen, wir versuchen bei dem Take in Mannheim schon einfach ein Signal auf Band, ne, oder auf Pro Tools aufzunehmen, das fertig ist. Weil es wird ja, das ist ja genau das, was du gesagt hast, wir machen eigentlich keine Albumproduktion, sondern wir machen ein Live-Konzert und wir wollen das aber so gut wie ein Album klingen lassen, ohne dass man danach noch produzieren muss. Genau. Weil dafür hat man ja auch keine Zeit. Man muss es gut mischen, aber wir haben danach keine Zeit noch im Detail zu produzieren. Jetzt. Deswegen machen wir halt dann eigentlich, dann geben wir Signale durch, die möglichst schon so fertig sind, dass man am Ende nicht noch einen Hall drauflegen muss oder so, sondern das ist eigentlich schon
fertig. Das ist der Hall.
Genau. Das ist das Ziel eigentlich so ein bisschen.
Jetzt noch eine Frage, weil du eben in dieser Funktion auch bist, das in der Post-Production, im Mix zu sein. Ich persönlich bin der Meinung, dass, oder für meinen Geschmack, klangen in Deutschland die ersten 3, 4, 5, 4 Staffeln, fand ich am geilsten. Ich will das überhaupt nicht irgendwie bashen und überhaupt nicht sagen, dass unsere Audio-Jungs einen schlechten Job machen, ganz im Gegenteil. Die haben sich auch krass weiterentwickelt und machen einen unfassbaren Job. Nur mein persönlicher Geschmack ist, ich stehe darauf, wenn ich was Live-iges sehe, dass ich es auch höre. Damit meine ich Nahbesprechungseffekt von Mikrofonen, damit meine ich ungetunte Stimmen, damit meine ich nicht alles sauber geisotopt, sondern es darf auch noch mal ein bisschen rauschen, es darf ein bisschen brummen, es darf ein bisschen Spill da sein. Das erzeugt für mich auch im Fernsehen eine Gänsehaut. Jetzt wissen wir aber, das hat sich alles total modernisiert. Es gibt krasse Tools, krasse Plugins und auch der Wunsch, so habe ich es zumindest verstanden, auch bei Matthias und den Audio-Jungs, dass die Sender oder Produktionsfirmen sich auch wünschen, dass das irgendwie ein bestimmtes Soundgebilde ist, was dazu führt, dass manchmal Leute sagen, ey, ich habe die neue Staffel gesehen und ihr spielt ja gar nicht live. Das klingt da total produziert. Und hey, nein, es ist alles hundertprozentig live. Es ist nur wahnsinnig gut produziert danach. Wie ist da deine Denke? Wie habt ihr euch entwickelt? Oder
für
wie?
Mich, ganz ehrlich, für mich ist es immer der Kompromiss, was der Künstler hört, wenn du ihm den ersten Mix schickst. Und da fängt es ja schon an. Ihr wisst es selber, da gibt es Sänger, die sind geile Sänger, mega Sänger, aber nur im Studio, live. Die Performance stimmt nicht. Also abgesehen von Tuning. Ich finde heutzutage, Tuning ist kein Problem mehr.
Sag mal, welche Sänger das sind.
Es ist ganz klar, Piep und der Piep. Das ist das Schlimmste von allen, der Piep. Nee, es ist halt da, ich glaube, da fängt es an. Und klar, ich bin da auch ein bisschen halt wenn ich da mal was aufmache, klar, ihr kennt es ja auch, du hörst zu und denkst, wow, geile Performance, aber sobald du das Ding aufmachst, dann denkst du, oh mein Gott, Tata. Und es hat sich mittlerweile auch so entwickelt, das stimmt, das fand ich auch von der deutschen Sing My Song, dass es ist immer noch cleaner geworden, noch produzierter, noch größer, oh mein Gott. Und die ersten waren schon eher raw und das ist so ein Sound. That's the Sing My Song Sound. War bei uns auch eher so, aber ich habe auch gemerkt, immer diese Mix-Recalls, hey, da, Tuning, da, oh, habt ihr kein schöneres You? Und so, ja, aber wenn du das Bild siehst, ist dein You genau so gesungen und dann machst du ein riesen Ding auf. Also das ist, dann wärst du nicht mal bis Weihnachten fertig.
Ist halt, wir mögen oder? Das, ne? Aber so generell hat man schon das Gefühl, dass alles irgendwie produzierter wird, ne? Überall.
Überall.
So, und man traut sich kaum noch irgendwie ein Live-Konzert so anzuhören. Man,
ohne also, Tracks.
Ohne Tracks, Zuspieler, ohne aufgepumpte Produktion. Genau. Warum ist das so? Ich verstehe das manchmal. Ich höre so gerne einfach mal eine Live-Band, die auch mal so ein bisschen rougher klingt, wo nicht alles durcheditiert ist.
Natürlich haben wir
einfach ich glaub, die Hörgewohnheit mittlerweile.
Musiksendungen gucken natürlich auch die Musikpolizei, damit meine ich jetzt wir, unsere die Leute, die selber Musik machen und sagen, hey, der ist immer ein geiler Gitarrist oder geiler Sänger oder geiler Trommler. Die verstehen das. Also die verstehen auch, über was wir gerade reden. So, ne? Aber es gibt die Leute, die einfach nur Konsument sind, die können das nicht in Worte fassen, aber ich glaube, dass die die checken schon, ob die was authentisch ist, die spüren das. Ja. Und ich glaube auch, on the long run kann man die auch erziehen in gewisser Weise. Also ich will jetzt nicht auf Missionar hier machen, aber ich glaube schon, dass es vollkommen okay ist, wenn es nicht alles krass gecleant und überproduziert ist. Wenn man dazu steht und sagt, hey, das ist live, ey, Leute, das ist einfach ein Live-Konzert. Und ich glaube, die Leute zu Hause, da wird keiner meckern und sagen, oh, die Gitarre ist aber komisch oder klingt irgendwie zu hallig oder das sagt keiner, glaube ich. Ich glaube eher, die Leute bleiben näher an dem Gedanken, dass das live ist und dass sie es cool finden.
Die Amis machen es ja seit Jahren, also dass ja eigentlich die Live, also das große Budget vom Super Bowl geht ja in die Probe rein, wo dann ja alles recorded wird und dann halt irgendwie live, aber es ist Playback gespielt, das ist nichts live. Ja. Ist einfach nur, aber es ist die Live-Performance vom Mikro weg und komisch und doch mal ein bisschen Tuning. Mhm. Das findet statt. Ich persönlich, für andere Produktionen, wo ich mache, wenn es heißt Playback, ich checke immer, hey, budgetmäßig, da. Sogar wenn ich es zu Hause mache, ich programmiere zum Teil wirklich auf Tracks noch einen Drum drauf oder spiele nochmal drauf, damit es einfach diesen Live-Character noch bekommt.
Mikro noch da?
Ist da?
Ja, ja.
So, sorry. Ja. Genau, aber dass es diesen Live-Character noch bekommt irgendwie. Das ist so einfach. Und ich glaube, ja, aber ich glaube, es ist alles ein bisschen cleaner geworden, egal wie. Aber ich bin total deiner Meinung, also Deutsch Sing My Song, ja, bei uns war es am Anfang auch ja raw und dann irgendwie wird es immer mehr und zum Teil halt einfach auch, sorry, die Performances waren nicht safe, also wirklich einfach nicht safe. Ja. Du musst ja irgendwie retten, das war halt das einzige Ding, okay, dann mach ich es halt clean. Und dann im Nachhinein diese Mix-Recalls, die dann, okay, wieso, und hey, du hörst jetzt nur. Bild und Audio ist immer noch ein Unterschied für mich. Beides zusammen, das ist einfach anders.
Machst du das auch so, wenn du mischst, dass du das Bild dabei
komplett
hast? Immer. Du hast ein
komplett
Screen, wo immer...
Das ist Show, ist mein... Die Show ist mein, okay, was habe ich? Mhm. Was muss ich verbessern? Oder ich lasse es? Und dann reiße ich es auseinander und sage, okay, hier dann... Aber das soll für mich die emotionale... Das soll mich berühren, was da passiert.
Du hast den fertigen Schnitt vor dir schon.
Genau.
Und darauf
edutierst du. Genau. Ja. Plus, ich weiß nicht, was bei euch ist, bei uns gibt es nur einen Mix. Und
es das gab ist bei uns
Fernsehen und ja, bei euch war es früher mal beides.
Ja, genau.
Das macht einen riesen Unterschied. Ja. Das ist einfach so.
Es gab mal, glaube ich, in den ersten paar Jahren, ich weiß nicht, wann das aufgehört hat, da hat man Mixe für die CD gemacht und Mixe fürs Fernsehen gemacht. Und zwar nicht nur Vocal Up, sondern das waren andere Mixe, glaube ich, einfach. Und irgendwann hat man das eingestellt und das, was man jetzt, glaube ich, auf CD hört, ich weiß es nicht genau.
Ehrlich, wir haben beide Mixe. Mixe haben wir beide. Also Mixing, das heißt da ein bisschen noch, oder Fernsehen nicht so viel Low-End und so. Yeah. Aber sonst einfach rein auch performancemäßig, wo man sagt, wenn die Produktion sagt, hey Massi, wieso machst du das so sauber? Er sagt, ja, zweiter Verse, total falsch gesungen, da falsch. Da, dann ist es halt...
Nee, wer hat genau falsch gesungen?
Das heißt, du sagst aber nicht, der Bildschnitt, der mir hier vorliegt, wir haben folgendes Problem, ihr müsst einen anderen Bildschnitt machen an der Stelle? Oder kommt
doch,
das
doch,
auch vor?
Doch, das kommt auch vor.
Okay.
Weil ich bin der Meinung, immer noch, ich fände es schön, vielleicht hört ja jemand dieser Podcast oder was immer, sagt, hey, wenn du da lachst oder halt dann irgendwie Tränen und irgendwie komisch, das geht ja das Bild wieder aufs Sofa, wo die Sympathie entsteht.
Ja,
genauso.
Das ist der Moment, ja.
Der Moment, wo Gregor dazumals, war das der Song von Sarah oder irgendjemand, wo er irgendwie auch einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und das heraus. Ja. Da ist irgendwie geblieben. Ja. Das ist die Live-Performance von dem Abend. Das ist
Sympathie. Das war so sympathisch.
Ja, eben, genau. Und das ist jetzt immer so ein bisschen, naja, schwierig.
Ja, aber manchmal ist es ja auch genau das, was man so. Man will ja schon das Echte sehen. Ne? Man will sehen, wie sich ein Künstler vielleicht auch mal wie der struggelt oder wie der aufgeregt ist. Oder die sind ja auch aufgeregt. Es ist ja nicht so, dass man das verdecken will. Sondern da du kommst auf die Bühne und du bist unter Hochspannung. Mhm. Und dann ist es vielleicht so, dass das Thema so traurig ist, dass die Leute vor Tränen gar nicht mehr singen können, kurz so. Ne? Aber es ist halt einfach. Es ist halt einfach der Moment dann auch. Ja. Ne?
Gibt es irgendwelche Sachen, die bei euch passiert sind, die unglaublich lustig waren oder unglaublich absurd waren? Gibt es irgendwelche Storys, wo du sagst, ey, das ist dir total im Kopf geblieben?
Also
vom Stuhl gefallen.
Stuhl gefallen, Mikro runter, Gitarre kaputt, irgendwelche Viecher da reingeflogen.
Was für Viecher habt ihr?
Ja, halt so große Mücke. Ich weiß doch auch nicht, welche solche Sachen. Ich eingeschlafen.
Ja?
Tatsächlich eingeschlafen. Nein. Letztes Mal, da gibt es wirklich einen Screenshot, wo ich wirklich drei Minuten lang auf der Snare so. Und jetzt kommen wir zum nächsten Song. Ich so, oh yeah.
Nicht schlecht.
Geil, das haben wir noch nicht gehört.
Das war, ja. Aber wir hatten jetzt, also Pannen gab es ja immer wieder mal, aber irgendwie.
Seid ihr alle gesund geblieben während
Drehen? Nee, es gab schon natürlich Momente, wo Sänger krank waren. Da kam zum Beispiel, kann man sagen, kommt halt ein Teil vom Band oder ein Refrain da hoch, kann man. Okay. Vom Band.
Ja.
Das gab es. Also es ist schon alles passiert, auch schon persönliche Sachen, weißt du, wo jemand sogar gepisst war, weil irgendwas nicht so abgemacht. Wirklich, das gibt's alles. Also ja, ich meine, das passiert ja so viel in der Bubble und danach trifft man sich wieder am Flughafen und gibt's einen Hack und hey, bis irgendwann alles gut, es war eine schöne Zeit. Aber es ist nicht einfach ein Gig. Und dann gehst du nach Hause. Das ist es definitiv.
Wie so eine Art Schulfreizeit, wo jeder mit dem anderen konfrontiert wird. Ne? Aber man hat auch beides. Ne? Man hat dieses tolle Klassenausfluggefühl, so, ne? Dass alle zusammen ins Landschulheim fahren und eine gute Zeit haben. Mhm. Und man hat gleichzeitig auch diese kleinen oder mittelgroßen Konflikte. Also ich muss wirklich sagen, wir kriegen als Band vieles ja auch nicht mit, ne, weil klar, es wird auch viel hinter den Kulissen diskutiert, das wir nicht mitbekommen und das ist wahrscheinlich auch gut so, aber es ist auch so, dass, weil bei uns ist halt immer so Good-Feel-Zone, ne, so eigentlich, weil wir wollen ja die Künstler, wir wollen mit denen natürlich alles aus den rausholen und die sollen sich gut fühlen und so, aber trotzdem ist es manchmal so halt, dass die Künstler selber auch vielleicht mal strugglen und auch mal sagen, so, ich bin mit dem Take vielleicht nicht ganz zufrieden und dann hört man vielleicht nochmal rein, jemand muss was entscheiden, dann muss er halt irgendwie damit klarkommen mit dem Take oder er muss, wenn wirklich irgendwas, wir hatten jetzt auch eine Regenunterbrechung, klar, oder irgendwelche anderen äußeren Einflüsse, da muss man den Song halt nochmal spielen. Dann,
genau.
Ne? Passiert nicht oft, aber es ist natürlich auch schon passiert dann so. Ne?
Aber ich merke, also ich glaube, hier in dem Gespräch, ich merke, wir teilen ganz viel zusammen.
Klingt
was,
so,
ja. Wir teilen ganz viel, was das angeht. Und auch, soll ich sagen, wie du jetzt sagst, ich glaube, Pannen oder was auch immer, ich glaube, psychologisch ist ganz viel für mich passiert, während sie meinen Song, haben wir sogar heute darüber gesprochen, ich habe gemerkt, die Teams werden zum Teil auch größer. Zu viele Meinungen werden hier getauscht, wie im Studio.
Ja.
Da sitzt halt noch der, ja,
also
zu viele Köche verderben den Brei.
Genau.
Nicht um zu sagen, ich weiß es besser, es geht mir um die Entscheidung in dem Moment, weil er ist, oder der Künstler oder Künstlerin ist eh schon unsicher und da will jeder noch mitquatschen und dann braucht es nur jemand aus der Band, der schon sagt, also ich finde...
Das war eh besser, als wir das
gemacht haben. Dann hast du schon ein Problem. Dann hast du einfach ein Problem und dann bin ich der, der sagt, hey, you know, I love you. Aber das Problem ist in dem Moment...
Ja. Weißt du, das ist manchmal es ist oft die Kunst zu wissen, wo man die Fresse hält. Ne?
Genau.
Und das ist wirklich so.
Ich, das kann man auf alles beziehen.
Das hat nichts persönlich von mir. Ja. Oder ihr wisst das, ihr seid ja selber auch mal MDs in einer Position. Es ist einfach schwierig. Und dann sagt ihr, weißt du was, ich will das nicht so machen, aber einfach, komm, ist cool. Weil dann, da hast du keine Zeit. In der halben Stunde Soundcheck morgens hast du keine Zeit, um darüber zu diskutieren. Jetzt haben wir doch über die Blues-Version gequatscht.
Ja.
Jetzt ist es zu bluesig. Naja. Also ich meine...
Du wirst verrückt irgendwann. Deswegen brauchst du einen MD. Es braucht einer, muss am Ende das Wort haben. Er muss die Autorität haben, zu sagen, Jungs, okay, alle Diskussionen einstellen, ich entscheide jetzt, wir machen das jetzt so, genau. Punkt. Wir gehen also weiter, das geht nicht anders.
Ich kann sagen, ich habe höchste Hochachtung vor dieser Funktion, die du in dem Fall sogar in Alleinregie durchführst, aber natürlich auch dem Matthias und unserem Team, unserem gemeinsamen Team gegenüber. Ich für mich, obwohl ich gerne auch in anderer Situation mal MD-Rollen übernehme, muss sagen, dass ich sehr happy bin, dass in so einer Baustelle nicht machen zu müssen, vor allen Dingen hinten raus. Dass vorab, dieser Kreativpart vorab, den finde ich unglaublich spannend. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß, an dem ganzen Ding mitzuwirken, den Künstler abzuholen, vielleicht schöne Momente zu erzeugen. Mit, guck mal, hier ist eine Mandoline, hier ist eine Flöte, hast du Bock? Ja, nein, cool. Das sind tolle Sachen, die entstehen können. Aber hinten raus sich mit Managements, mit Sendern, mit Produktionsfirma, und da kann ich sehr gerne drauf verzichten, ehrlich gesagt. Da beneide ich euch nicht. Und habe
need a stomach for that.
Ja, nee, aber ganz ehrlich, ich habe es mir ganz einfach, ganz kurz, so für mich ganz einfach gemacht in gewissen Sachen. So einfach so, hey, in the end, es geht einfach um die Musik.
Ja,
genau. Du gehst so, hey, weißt du was, komm, fühlst du dich gut? Ja. Coole Version? Ja. Kannst du dich befreien? Ja, komm, es geht um die Musik. Lass es alles andere jetzt mal kurz. Das ist mir mega wichtig geworden, irgendwie so, in dem Moment. Weil das geht ja eigentlich auch, ne, um die 3,5 Minuten.
Darf ich ganz kurz stören?
Ja.
Ich weiß nicht.
Wer hat denn
von euch welche Zimmernummer?
Ach so, ja, genau, stimmt. Ja, ja, ja.
32.
Ich habe die 34. Das muss jetzt aber auch auf dem Podcast, bitte.
Das bleibt drauf.
32.
Sie sind auch auf dem Podcast. Wollen Sie noch was dazu sagen?
Ich habe die 23.
Kein Problem.
Darf ich noch einen Espresso bestellen?
Ja, gerne.
Würde ich und auch einen Kugelschreiber, wenn es geht, klar. Oh, ne, du hast einen.
Die 3 oder die 203?
Ne, zweistellig.
203.
23? Nee, 31.
Ja, für das sogenannte Gästeblatt.
31, sorry, ja. Ja, genau.
Das sogenannte Gästeblatt muss jeder ausfüllen.
Genau.
Zwei.
Das muss man in Südafrika nicht ausfüllen, auch auf Gran Canaria. Nee, da habe ich immer dasselbe Zimmer.
Das ist
ich denke, ihr auch immer dasselbe Bungalow.
Ja, nein, nicht. Diesmal haben die Bungalows geswitcht. Und ich musste so weit laufen dieses Mal.
Wirklich?
Ja.
Ach, okay.
Ja, wir mussten gar nicht weit laufen. Wir waren ziemlich weit vorne, der Ulo und ich. Und wir hatten ein schönes Ding. Also wir hatten das erste Mal dieses Bungalow. Es war anders geschnitten. Ich habe fast gar nicht mich ausgekannt mehr. Trotz nur zwei Räume war es.
Ich hatte dieses Mal eine Rain Spider. Das sind so diese großen Spinnen, die so handgroß sind.
Aha.
An meiner Decke sitzen. Ab dem ersten
Willkommen Tag. Willkommen in meinem Leben.
Die saß ab dem ersten Tag so 2 Meter links von meinem Bett über mir. In 2 Meter oder in 4 Meter Höhe, das ist so ein Schrägstach.
Die kriegst du auch nicht weg da.
Es gibt keine Leiter, es gibt keinen Besenstiel, nichts. Die ist einfach nicht weg. Und ich habe dann in der ersten Nacht immer mal wieder Licht angemacht. Die saß immer noch da. Und in der zweiten Tag kam ich zurück, saß die immer noch da. Und am dritten Tag war die plötzlich weg.
Ja.
Und dann fragst du dich, wo ist die scheiß Spinne?
Bei mir war das so, bei mir, ich hatte zwei. Ich hatte zwei Rain Spiders an der Decke und habe dann nachts das Licht ausgemacht, mit Blick nach oben natürlich, liegend. Und dann habe ich dann aus lauter Angst meine Taschenlampe nochmal angemacht und dann saßen die alle woanders. Die saßen, jedes Mal, wenn ich die Taschenlampe angemacht habe, saßen, saßen die woanders. Oh,
da auf einmal noch ein Affe dreht. Oh, woher kommt der?
Ja, den hatten wir ja schon.
Das war am besten, man macht gar nichts und schläft einfach.
Also die Probleme haben wir nicht, weil wo wir sind da ziemlich
auf. Wo seid ihr denn da eigentlich untergebracht?
Gran Canaria ist ein 5-Sterne-Hotel, wirklich oben am Berg. Ist alles, also wir Musiker und die Audio-Crew sind die ganze Zeit da. Ja. Alle anderen sind unten in der Stadt, im Dorf. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und
Dankeschön.
Genau, wir sind da und das Pool, alles schön, alles. Ich meine, es ist total, eben auf Fotos sind immer auch nach Urlaub, aber die 2 Stunden im Pool sind Gold wert. Das ist der einzige Moment, wo man es nicht unbedingt immer hier im Ohr hat und.
Das heißt, ihr müsst nicht irgendwo hingeschattelt werden?
Nee, das macht echt viel aus. Ne? Das bin ich echt froh, weil dann hast du diese extra Viertelstunde.
Ja. Das ist so schön, wie das in Afrika ist. Kein Meckern. Ja. Wunderschön, super geil. Aber es ist halt dann, du hast die Proben sind vorbei und du guckst auf die Uhr, okay, wir haben 1,5 Stunden oder 2 Stunden bis zur Aufzeichnung. Fahre ich jetzt noch mit dem Shuttle rüber?
Wie weit ist es dann zum.
Das Shuttle sind, ich würde mal sagen, du bist 12 Minuten bist du dann drüben und dann musst du aber noch laufen, bis du im Bungalow bist. Also du bist 20 Minuten quasi vom 12? Set.
Achso, ja, mit Wartezeiten allem, bis du da runtergelaufen bist. Ja,
20 Minuten würde ich mal sagen,
ja,
bist du in deinem Bungalow.
Ja.
Aber dann zurück auch wieder. sozusagen. Ja, ja. Irgendwie
in bei uns ist alles wirklich, also unten ist die Produktion, oben schläfst du.
Das ist praktisch.
Ah, okay, das ist natürlich praktisch. Ist
safe. Bis halt eine Woche da, ne? Siehst gar nichts.
Wir werden uns beschweren.
Naja, wir haben Südafrika.
Nee, also es ist wirklich jammern auf hohem Niveau, ja, natürlich. Ja, total, aber klar, man hat immer natürlich so Ideen, wo man sagen kann, so könnte es besser sein, aber ey, alles gut.
Aber ich bin gespannt, wo die ganze Reise mit Sing My Song hingeht. Wir werden jetzt auch dieses Jahr nochmal live spielen. Jetzt, keine Ahnung, wie dieser Podcast rauskommt, aber in zwei Wochen findet wieder ein Konzert statt. Mhm. Es ist cool, geiler Spirit irgendwie. Ich freue mich, weil es sind alle wieder da. Man macht was anderes als sonst irgendwie, ja, auch für die Fans.
Aber hast du auch das Gefühl, weil man es jetzt doch schon einige Zeit lang macht, dass, dass das Team mehr zusammengewachsen ist, so wie auf so einer familiären Ebene? Oder wie man das
total. Hat sich bei euch eigentlich bandmäßig irgendwas geändert?
Ja, ja, es hat sich schon immer wieder mal was geändert. Aber nicht viel. Einfach so auch Leute, wo ich auch gedacht habe, ich glaube eben da, glaube ich, reicht es nicht einfach rein vom nicht vom Können, aber halt, ich glaube, das ist ein anderer Spirit jetzt da drin. Und gewisse Leuten war es auch zu streng. Mhm. Nicht mal wegen Kohle, aber es war zu streng, war zu viel, wollten was anderes machen und ja.
Ja.
Deswegen haben sie schon mal geändert.
Aber die Besetzung ist immer die gleiche geblieben?
Die Besetzung ist die gleiche. Beim nächsten Mal ist jetzt was im Gespräch, das was dazu kommt, wo ich gewünscht habe, einfach mal ein bisschen Change auch da ist. Macht auch bei der Kreativphase mal ein bisschen, okay, ja, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen, aber das geht leider nicht, weil da. Lass uns das mal rein.
Eine Harfistin zum Beispiel.
Zum Beispiel eine Harfistin oder so. Harfistin. Genau, das wollte ich schon immer mal haben. Auf Gran Canaria gibt es ja ganz viele davon.
Genau.
Vielleicht, ne? Keine Ahnung.
Wie Sand am Meer.
Genau.
Hey, cool, Leute, wir sind eigentlich relativ weit fortgeschritten in unserer Zeitplanung.
In unserer üblichen Zeit haben wir schon wahrscheinlich sehr weit überschritten.
Ja, gut.
Aber war ein guter Talk. Wir fahren jetzt gleich auf den Berg. Und nee, wir fahren gleich an die Skistation, wo wir morgen spielen werden. Cool, Massi. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch.
Du willst ja gleich wahrscheinlich wieder editieren.
Ja, aber nicht in meinen Song. Noch nicht.
Ja, danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in eure Geschichte.
Vielleicht machen wir das irgendwann mal zusammen. Schlag das doch mal vor. Sing My Song Schweiz und Deutschland machen zusammen.
Also ich bin da sehr offen. Ich bin auch grundsätzlich offen. Das wäre eigentlich schon sehr geil. Und das mache ich jetzt schon mal. Ich finde das eine gute Idee.
Ja.
Und nebst dem... Oh,
was jetzt, ihr nicht wisst.
Ja, das wisst ihr wirklich nicht, was ist gerade passiert.
Was hier gerade passiert ist.
Also, wir wollen mal Werbung für dieses schöne Hotel machen. Hier.
Die sind nämlich so lieb, dass uns hier gerade Stickum... was ist denn das eigentlich? Das
wie sagt
so,
man da?
So Krapfen reingereicht worden sind, oder? Was ist denn das?
Krapfen mit Preiselbeeren und so...
Puderzucker drauf.
Genau. Weg. Was Süßes.
Wir wollen euch das Schmatzen ersparen.
Im Pitztaler Hof gibt es die leckersten...
Wir sagen danke an Massi, wir sagen danke an dieses wunderbare Hotel hier in Wenz, im Pitztal. Und freuen uns auf die nächste Folge.
Yes, das machen wir.
Und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr von Massi irgendwas wissen wollt, wenn ihr von uns irgendwas wissen wollt zum Thema Sing My Song.
Seine private Telefonnummer.
Genau, auf YouTube kann man immer gut kommentieren oder man kann uns auch E-Mails schicken und so weiter und so fort.
Yes.
Wir sagen Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüssi.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.